Sie hören SWR Kultur am Morgen. Zwei Drittel der Deutschen blicken ängstlich in die Zukunft. Jeder und jede Zehnte sogar mit großer Angst. Das ist das Ergebnis einer Umfrage aus dem März dieses Jahres. Steigende Preise, die Folgen des Klimawandels, Kriege, Krisen und entschwindendes Vertrauen in die Politik. Das alles sind die aktuellen Gründe zur Sorge. Die Bundesstiftung Aufarbeitung beschäftigt sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit unseren Zukunftsängsten und beleuchtet sie historisch, psychologisch und gesellschaftlich zudem. Heute Abend findet die dritte Veranstaltung der Reihe statt mit dem Titel Zukunft fürchten, German Angst vor Veränderung. Und über die spreche ich mit Professor Elke Seefried vom Historischen Kolleg München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die German Angst wird uns ja grundsätzlich und weltweit als Wesenseigenschaft zugeschrieben. Ist die Angst vor der Zukunft wirklich typisch deutsch? Sind wir so ängstlich?
Grundsätzlich ist Zukunftsangst erstmal auch individuell zuschreibbar und schwer auch kollektiv zu verorten. Es gibt auch schwer so einen Nationalcharakter, den man jetzt irgendwie benennen könnte, auch historisch gesehen. Aber sicher ist es so, dass nach 1945 die NS-Vergangenheit, der Nationalsozialismus und all das, was auch damit verbunden war, nachwirkte. Es war eine reaktivierbare Sorge, eine gewisse Zurückhaltung, eine Zukunftsskepsis, eine skeptische Generation in den 1950er Jahren, die auch so benannt wurde. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten und Generationen können wir das feststellen, dass zwar in der Bundesrepublik auch bestimmte Zukunftsdebatten, bestimmte Szenarien immer etwas negativer wahrgenommen wurden, vielleicht auch etwas ängstlicher, etwas zugespitzter wahrgenommen wurden. Ein Beispiel war etwa die Studie Die Grenzen des Wachstums, The Limits to Growth im Englischen, im Amerikanischen 1972 erschienen. Hier lässt sich zeigen, dass es gerade in der Bundesrepublik eine sehr kritische, aufgeregte, zugespitzte Diskussion darüber gab, auch eine sehr negative Wahrnehmung, die Sorge tatsächlich vor einem weltweiten Kollaps, die in diesem Grundszenario der Studie ja entworfen wird, also Umweltkatastrophen, Ressourcenknappheit, und das wird gerade in der Bundesrepublik von bundesdeutschen Zukunftsforschern, Intellektuellen sehr kritisch diskutiert, auch im Hinblick darauf, man müsse ganz neu ansetzen, müsse eben auf Wirtschaftswachstum verzichten, müsse umdenken. Das ist eine Debatte, das kann man zeigen, die ist in der Bundesrepublik deutlich kritischer geführt worden als jetzt etwa in Großbritannien oder Frankreich. Okay. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit so einer gebrochenen Zeiterfahrung, sozusagen auch dann auch aus der Erfahrung des Nationalsozialismus. Bei diesen Zukunftsforschern sind auch einige dabei, die tatsächlich emigriert waren in der Zeit 1933 bis 1945. Also da wirkt irgendetwas nach, eine besondere große Sorge vor der Zukunft, da in den 1970er Jahren, das ist ja dann mit auch ein Faktor dafür, dass dann die Grünen entstanden sind, ja, die in der Bundesrepublik ja im internationalen Vergleich besonders stark sind.
Aber ist die Angst nicht oftmals auch berechtigt, wenn ich mir jetzt aktuell die Sorgen vor den Folgen des Klimawandels anschaue? Die sind ja durchaus real.
Die sind real, auf jeden Fall. Der Klimawandel, das sind auch wissenschaftliche Fakten, das sind Computermodellierungen, die eben auch dann hier in die Zukunft gedacht und entworfen werden. Das ist zweifellos der Fall. Die Frage ist aber immer, wie gehen wir auch damit um, mit diesen Befunden? Es ist wichtig, die CO2-Emissionen zu reduzieren, das ist ganz klar. Wie man letztlich aber das jetzt deutet, wie man das Wort auch framed, wenn man so nennen will, auch jetzt in der Gegenwart, finde ich, kann man auch zeigen, da ist auch diese ganze Debatte über die Transformation einerseits wichtig, also eine postfossile Transformation, eine Umstellung in der Wirtschaft, eben auch die Wirtschaft neu auszurichten, eben dann auch um CO2-Emissionen einzusparen. Zugleich ist es auch eine Entwicklung, finde ich, jetzt in den letzten Jahren, die sehr stark dieses Scheitern des Klimaschutzes auch betont, jetzt auch so in aktuellen Debatten, in aktuellen Zeitungsartikeln, etwa von Jens Becker, das Scheitern beim Klimaschutz und die Folgen auch für die Demokratie. Das sehe ich tatsächlich die Problematik, dass diese Vermengung einer Frage, wie wir mit dem Klimaschutz umgehen, was wir nicht erreicht haben, und der Struktur der Demokratie dann auch sehr schnell so ausgelegt werden kann, dass unsere Demokratie vielleicht nicht funktionieren kann. Vielleicht wird damit auch ein Stück weit autoritativen Regelungen, Lösungen das Wort geredet. Und ich glaube, das ist relativ gefährlich, denn unsere Demokratie muss und sie kann auch damit umgehen, mit diesen Herausforderungen, etwa was jetzt den Klimawandel angeht.
Und nun ist es so, dass vor allen Dingen Populisten mit unserer Angst auch zunehmend Politik machen. Also wenn wir in die USA schauen, da sehen wir, wie sehr die Angst auch eine Gesellschaft gespaltet hat. Nach dem Attentat auf Donald Trump noch mal mehr, da wird die Angst noch mal größer. Welche Verantwortung hat denn Politik, Angst nicht noch weiter zu schüren?
Ja, also die gesellschaftliche und politische Polarisierung in den USA, das wird tatsächlich noch mal ein eigenes Thema, die jetzt auch seit den 1980er Jahren immer stärker gewachsen ist, diese Polarisierung und jetzt wirklich fast unüberwindbare Gräben sich auftun. In der Bundesrepublik, in Deutschland ist das noch ein bisschen anders, aber wir sehen in der Tat eben auch eine Zunahme der Polarisierung, eine Stärkung der Ränder im Bundestag, aber eben auch in der öffentlichen Debatte, das ist ganz deutlich. Ich glaube, wichtig ist, dass Politik, Politiker, auch die demokratischen Parteien zuhören, auch den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, wird eben auch Sorgen und Ängste auch zur Kenntnis nehmen, sie auch nicht den Populisten überlassen, sozusagen hier auch einerseits sich responsiv auch zeigen, andererseits aber auch aufzeigen, dass Zukunft gestaltbar ist. Sie ist individuell gestaltbar, sie ist auch kollektiv gestaltbar. Ich glaube, also Ängste wachsen ja auch daraus, Zukunft jetzt nicht mehr bewältigen, sie nicht mehr steuern zu können, sie kommt irgendwie von der Zukunft auf die Gegenwart zu. Ich habe eigentlich kaum Möglichkeiten irgendwie zu reagieren, so zumindest wird auch die Vorstellung viele Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, es ist wichtig, hier auch zu thematisieren, dass die Zukunft erstmal offen ist. Deswegen gibt es auch diesen Begriff der Zukünfte, der eben auch in der Zukunftsforschung der 1960er Jahre entwickelt wurde. Es gibt erstmal viele Möglichkeiten, wie die Zukunft sich entwickeln kann. Wir wissen es nicht, aber Zukunft ist eben auch gestaltbar. Und das ist klar, das ist nicht einfach. Wir stehen im Moment vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel wurde genannt, auch die geopolitische Situation mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben große Herausforderungen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch zeithistorisch gesehen, wenn wir zurückblicken, dass wir uns sozusagen hier auch nicht in bestimmte auch negative Szenarien, Krisenszenarien hineinsteigern, das auch vielleicht zu sehr uns überformen lassen von Ängsten, sondern immer auch davon ausgehen, wir können reagieren, individuell und auch kollektiv, als Gesellschaft und auch in der Demokratie.
Die Gegenwart ist die Zukunft von gestern. Also es lohnt sich also zurückzuschauen, um unseren Blick dann in die Zukunft und die Angst vor der Zukunft zu verstehen. Und das tut die Veranstaltungsreihe Zurück in die Zukunft, Hoffnung und Aufbrüche. So heißt sie, die Veranstaltungsreihe der Bundesstiftung Aufarbeitung. Heute Abend um 18 Uhr findet die dritte Veranstaltung dieser Reihe statt mit dem Titel Zukunft fürchten. Und über Zukunftsängste habe ich mit der Historikerin Elke Seefried gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals.
Vielen Dank.